Der Predigtext heute Morgen ist Johannes 12, 20 bis 36. Johannes 12, 20 bis 36. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in dieser Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte: Es hat gedonnert. Die anderen sprachen: Ein Engel hat mich mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Im Besonderen sind wir heute für die Predigt vor allem bei Johannes 12, 23 bis 26. Ich lese nochmal die Verse. Johannes 12, 23 bis 26. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Mit einer gewaltigen Aussage über den Sohn Gottes, als Gott seit Ewigkeit der Mensch geworden ist, fängt das Johannesevangelium an. Wir kennen Johannes 1,1 sehr gut. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Durch Jesus Christus und nur durch ihn haben wir die Gnade bekommen. Und nach der Offenbarung in Johannes 1 folgt darauf viele Aussagen, Geschichten, Beschreibungen, bis wir in Johannes 21, 25 lesen. also am Ende des Johannes-Evangeliums. Es sind auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, so sie aber sollten eins nach dem anderen geschrieben werden. Achte ich, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Der Zweck des Johannes-Evangeliums finden wir allerdings ein Kapitel zuvor, in Johannes 20, 30 bis 31. Da lesen wir: Auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Dies bildet den Rahmen für den heutigen Predigttext Johannes 12, 23 bis 26. Wir finden diesen Text etwa im Zentrum des Johannes-Evangeliums. Man könnte sagen, auf halbem Weg zwischen der Offenbarung über Jesus Christus als Gott und Mensch am Anfang des Evangeliums und dem Zweck der ganzen Offenbarung am Ende des Evangeliums. Auf halbem Weg zwischen der Offenbarung Jesu als Gott und Mensch und dem Zweck des Evangeliums lesen wir den Predigttext, wenn Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein, wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. Es ist kein Zufall, liebe Brüder und Schwestern, dass wir diese Schlüsselaussage, diese zentrale Offenbarung Jesu Christi, offenbarungsgeschichtlich zwischen der Menschwerdung des Sohn Gottes und seinen letzten Worten an seine Jünger kurz vor seiner Himmelfahrt, Johannes 21, finden. Viele haben diese Verkündigung gehört. Wir lesen in Vers 20 über die Jünger im engsten Kreise, Philippus, Andreas. Wir lesen von einigen Griechen, Vers 20. Wir lesen vom Volk, Vers 29. Und gerade, wir haben den Text zwar nicht gelesen, aber in Johannes 12, 12 lesen wir, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Dabei rief die Menschenmenge: Hosanna, gelobt sei der, der da kommt in den Namen des Herrn, der König von Israel. Dadurch wurde die Verheißung Zacharias, Zacharia 9, 9, erfüllt, als Jesus auf einem jungen Esel ritt. Denn in Zacharia lesen wir: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Die Leute hätten noch in Erinnerung haben müssen, wie Jesus kurz zuvor den Lazarus aus dem Tode auferweckt hatte. Unter anderem dafür wurde er nun vom Volk gepriesen, Johannes 12, 17. Mittlerweile haben die Pharisäer und Hohenpriester auch den Entschluss gefasst, Jesus zu töten, Johannes 11, 46. Jesus wurde regelrecht gejagt. Er war im Grunde vogelfrei. Das heißt, er wurde gleichzeitig vom Volk bejubelt und von der kirchlichen Obrigkeit verfolgt. Und vor diesem Hintergrund finden wir dann die Anleitungsworte Jesu zu unserem Predigttext: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Den Jüngeren musste bei dieser Ankündigung sofort aufgefallen sein, dass die Zeit der Verherrlichung Jesus gekommen war, denn hat er nicht früher mehrmals das Gegenteil erwähnt? Also, dass er jetzt darauf hinweist, dass die Zeit gekommen ist, musste für die sehr auffällig sein. Johannes 7, 6, da sagt er: Meine Zeit ist noch nicht da. Oder in Johannes 7, 30 lesen wir: Seine Stunde war noch nicht gekommen. Oder auch in Johannes 8, 20: Seine Stunde war noch nicht gekommen. Auch die Tatsache, dass Jesus auf seine Verherrlichung hinweist. Er wurde doch schon von der Menschenmenge mit Hosanna-Rufen bejubelt. Ist damit etwa seine Verherrlichung dann gemeint? Soeben haben die Jünger sich noch Sorgen um seine Sicherheit und um ihre Sicherheit gemacht. Johannes 11, 8 und 16. Als er nun ankündigte, dass jetzt die Zeit der Verherrlichung des Menschensohnes gekommen sei, bedeutete das vielleicht, dass bald die Wende kommen würde? Beginnt jetzt die Herrlichkeit ihres Meisters, auf die sie so lange gewartet haben? Die Erklärung dieser Aussage Jesu macht allerdings sofort klar, dass es sich hier um etwas völlig anderes handelt. Etwas für den Menschenverstand geradezu Widersprüchliches, Gegensätzliches. Man könnte sagen, dass im Gegensatz zu der Verherrlichung, die sich gerade beim Einzug in Jerusalem abspielte, handelt es sich hier um eine Verherrlichung, in der Jesus die wahre und die einzige Herrlichkeit erst durch seinen Tod erwerben würde. Lesen wir in unserem Predigtext Johannes 12, 24. Die Erwartung der Zuhörer wurde vollkommen durchbrochen. Sie erwarteten einen irdischen Sieger, einen herrschenden Erlöser. Aber davon ist hier nicht die Rede. Hier ist die Rede vom Sterben und vom Leiden. Was für ein Sieger ist dies denn? Ein Toter kann doch nicht siegen oder herrschen. Deswegen hätte die direkt darauf folgende Aussage Jesu die Jungen sehr hart treffen müssen. Von keiner Herrlichkeit im menschlichen Sinne, im irdischen Sinne ist hier die Rede. Im Gegenteil, der Weg zur Herrlichkeit Jesu Christi ist ein völlig anderer. Nicht der König von Israel, Johannes 12, 13, der als Siegerkönig sein Volk von fremder Unterdrückung befreit, sondern einer, der seinen eigenen Tod ankündigt. In der Stunde, die nach dem Zitat Jesu jetzt gekommen sei, handelt es sich nicht um den Menschensohn, der wie damals in außerbiblischen jüdischen zeitgenössischen Literatur zu lesen war, als irdischer König, ein unzählbares Heer der Feinde Gottes vernichtet. Oder, wie man auch damals in außerbiblischen Literatur gelesen hat, der den Sieg über die gottfeindlichen Völker erringen würde, eine apokalyptische Richtergestalt, deren besondere Aufgabe die universale Durchsetzung von Gottes Willen im Zusammenhang mit dem Ende der Welt ist. Es geht um eine völlig andere Erhöhung, nämlich um das Kreuz Christi. Die Zeit, die Stunde, von der Jesus redet, ist die Stunde des Kreuzes, die Stunde seines Leidens, die Stunde seines Todes. Gerade jetzt nach dem großartigen Einzug und jetzt bei der Frage der Griechen muss Jesus es ihnen sagen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein. Wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. In dieser Verkündigung Jesu über das Weizenkorn haben wir mit etwas Absolutem zu tun. Man könnte von einem Gesetz oder von einer Gesetzmäßigkeit reden, einer nicht veränderbaren Wahrheit, die unwiderruflich feststeht. Der Ausdruck wahrlich, wahrlich im Original Amen, Amen setzt dies voraus. Daran ist nicht zu rütteln. Das Paradoxon ist für seine Zuhörer nicht zu überhören. Jesus gibt seinen eigenen Tod bekannt, indem er ein sehr klares Bild aus der Schöpfung benutzt. Das Bild eines Weizenkorns. Das Bild ist sehr einfach. Kinder können es nachvollziehen, zumindest Kinder, die sich entweder mit Pflanzen oder ein wenig mit der Landwirtschaft auskennen. wenn man das Weizenkorn schonen möchte, indem man es nicht aussät, dann würde es zwar erhalten bleiben, aber keine Frucht tragen. Im anderen Falle, wenn man das Korn sät, wird es in der Erde zwar ersterben, dann aber viele Früchte bringen, also zu neuem Leben erweckt werden. Die Botschaft ist deutlich. Damit ein Weizenkorn Frucht bringen kann, muss es sterben. Zunächst redet Jesus von seinem eigenen Tod. Der Zweck seines Sterbens ist viel Frucht. Der Tod spricht nicht das letzte Wort, bedeutet nicht das Aus, sei nicht das Ende. Freiwillig nimmt Jesus Christus seinen eigenen Tod auf sich. Freiwillig gibt er sein Leben auf. Freiwillig nimmt er das Leiden auf sich. Und gerade dadurch geht er in seine Herrlichkeit hin. Er tut dies alles aber nicht für sich, sondern für uns. Im tiefsten Sinne, liebe Brüder und Schwestern, im tiefsten Sinne hat man hier mit dem biblischen, mit dem reformatorischen Pro Nobis, mit dem für uns zu tun. Jesus Christus, der 1. Korinther 15, 3 gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift, wurde ein Fluch für uns, Galater 3, 13. Durch sein Leiden, durch seinen Tod führte der Weg zur Herrlichkeit. Hebräer 2, 9, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als der Engel, Jesum, sehen wir durchs Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, auf dass er von Gottes Gnaden für alle den Tod schmeckte. Denn es ziemte dem, um deswillen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, der da viel Kinder hat, zur Herrlichkeit geführt, dass er den Urheber der Seligkeit durch Leiden vollkommen machte. Also für uns. Jesaja 53 kommt ins Blickfeld. Sie kennen alle diesen Text. Wer glaubt unsere Predigt, wem wird der Arm des Herrn offenbart, denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit auf sich und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und vor Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Für uns das reformatorische Pro Nobis. Aber auch die frühere Geschichte, der Anfang der Frühgeschichte des Volkes Gottes, als Gott Abraham seine Verheißungen gab, die kommen auch ins Blickfeld. Denn, so lesen wir Römer 4, 24, die Geschichte Abrahams ist nicht geschrieben allein um seinetwillen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unser Willen, welchen es zugerechnet werden soll. So wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unsere Sünden willen dahin gegeben und um unsere Gerechtigkeit willen auferweckt. Römer 4, 24, 25. Man könnte sagen, mit diesem Vers in Johannes 12, 24, offenbart Jesus Christus den Kern seines Wirkens, den Tiefpunkt seines Leidens durch seinen Tod. Jesus Christus in der Ganzheit seines Lebens wirkt die Versöhnung. Er ist der Mittler. Aber dass er diese, dass er der Wirker der Versöhnung ist, das wird in seinem Sterben offenbar. Jesu Leben ist Leben auf den Tod hin. Dass Jesus Christus sich hier nicht nur zu seinem eigenen Leiden und Tod äußert, sondern dass er sich auch auf die Kirche, auf seine Gemeinde bezieht, geht aus den direkt darauf folgenden Versen hervor. durch das Leiden, durch das Kreuz, durch das Sterben hindurch führt sein Weg der Herrlichkeit. Das ist der Wille Gottes. Durch sein Leiden und seinen Tod sammelt er seine Gemeinde. Was zunächst für uns alle beunruhigend wird, ja gar beängstigend sein kann und bestimmt auch damals für die Zuhörer, darunter die Jünger, war, ist letztendlich ein sehr großer Trost, ja der größte Trost. In die Verkündigung der Herrlichkeit liegt der Weg des Glaubens, die Hoffnung eingebettet. Gerade dadurch, dass Jesus Christus bekannt macht, es gebe keine Abkürzung, keinen einfachen Weg, keinen Umweg, mit dem das Leiden, mit dem sein Leiden, also das Leiden Christi, zu vermeiden ist, tröstet er uns. Denn schließlich war und ist sein Leiden auf uns ausgerichtet. Wegen uns und für uns hat Jesus Christus gelitten. Das haben wir schon in Jesaja 53 gelesen. Wegen uns hat er also an Leib und Seele die ganze Zeit seines Lebens auf Erden, sonderlich aber am Ende derselben den Zorn Gottes wieder die Sünde des ganzen menschlichen Geschlechts getragen, auf dass er mit seinem Leiden aus mit dem einigen Sühnopfer unseren Leib und Seele von der ewigen Verdammnis erlöste und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erwürbe. Keiner kommt daran vorbei. Keiner kommt am Kreuz Christi vorbei. Den Juden war der gekreuzigte Christus damals ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Deswegen wollte Paulus ja, wie er schrieb, nichts anderes wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. 1. Korinther 2. Der Weg der Rettung, der Weg unserer Rettung geht über Golgotha, über Jesu Kreuzestod. Auch wenn manche Jünger es damals anders haben bzw. wissen wollten. Ohne Christi freiwilligen Gehorsam bis in den Tod gäbe es keine Rettung. Und genau wie er in Johannes 12, 23 ankündigte, ist sein Leiden am engsten mit seiner Herrlichkeit verknüpft. Wir lesen ja in Philipper 2, 6 und weiter, ihr, ob ihr wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Dies, liebe Brüder und Schwestern und unserem Herrn, ist der Grund, ja, ist der einzige Grund fürs Jüngersein, für die Aufgabe der Nachfolge Christi. In den Versen zuvor, Philipper 2, 5, sagt Paulus ja, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so erfüllet meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einherrlich seid, nichts tut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut achte einer der anderen höher denn sich selbst. Und ein jeglicher siehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was des anderen ist. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und dann fährt Paulus fort und begründet dies mit dem Leiden, mit der Erniedrigung Jesu und mit seiner Erhöhung. Paulus schließt mit Philipper 2 unter Führung des Heiligen Geistes direkt bei Jesu Worte in Johannes 12, 23 an. Mit den Anforderungen an die Jünger, ihr Weg ist der gleiche Wachstum im Leben eines Jüngers. Dieses Wachstum hört sich vielleicht schön und unkompliziert an, hat aber Folgen für uns alle. Das werden die Jugendlichen unter uns auch noch zu spüren bekommen, wie wir Erwachsene auch. Jesus macht es sehr deutlich. Er sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Im Grunde sollte das selbstverständlich sein. Hat Jesus nicht wenig später, kurz nach dem Geschehen in unserem Predigtext, also am Anfang von Johannes 13, während der Fußwaschung seiner Jünger gezeigt, was er damit meint und es auch ausdrücklich erklärt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel größer denn der ihn gesandt hat. Er würde noch einmal während seines letzten Unterrichts an die Jünger umfassender und ausdrücklich darauf zurückkommen, Johannes 15, in dem er darstellt, was Jüngersein bedeutet, Johannes 15, 20. Dies gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. So euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt, darum hasst euch auch die Welt. Gedenket an mein Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Haben sie mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Kein Christ, kein Gläubiger sollte sich Illusionen machen. Glauben ist keine Sache für Menschen, die zögern, die es leicht haben wollen, die es besser im Leben haben wollen, die quasi etwas verdienen wollen und mit dem Glauben etwas leisten wollen, die alles Unbequeme scheuen, die nicht zum Evangelisieren bereit sind, die nicht bereit sind, sich zu Christus zu bekennen. Sei es mit der Art, wie sie leben, sei es in der Frage, ob sie grundsätzlich in Fragen der Ethik oder des Glaubens zum Worte Gottes stehen. Wir können nichts dazu leisten, gerettet zu werden. Jesus hat schon alles geleistet. Er ist durch sein Leiden und durch seinen Tod in die Herrlichkeit eingegangen und hat für uns durch seine Gnade das Leben, das ewige Leben verdient. Das, sein Sühntod, hat erst für uns, die Gläubigen, die Versöhnung herbeigeführt. Römer 5, denn so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, da wir noch Feinde waren, viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Das Bild des Weizenkorns bezieht sich an erster Stelle auf Jesus Christus. Aber wie dieses Bild sich an erster Stelle auf ihn bezieht, so wird das gleiche Bild im übertragenen Sinne auch auf das Jüngersein und die Jüngerschaft der Gläubigen angewandt. Wachstum im Glauben kommt durch das Absterben des alten Menschen, der alten sündhaften Natur. Wir haben gemeinsam heute Morgen Galater 5 gelesen. Welche aber Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begehren. So wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Zwar können wir nichts leisten, aber wir haben auch keine Wahl. Entweder wir gehorchen Christus und seinem Wort, oder wir gehorchen ihm nicht. Einen Mittelweg gibt es nicht. Dies geht ganz klar aus unserem Predigtext hervor. Und dies bedeutet Leiden, und in gewissen Fällen kann es wortwörtlich auch den Tod bedeuten. Wer von maßloser Lebenslust erfüllt, nur unter Zwang die Welt verlässt, von dem heißt es, er liebe das Leben. Wer aber vor Verachtung dieses Lebens getrosten Mutes dem Tod entgegengeht, von dem sagt man, dass ihr es hasst. Man soll nicht einfach das Leben überhaupt hassen, denn es gehört mit Recht zu den größten Wohltaten Gottes. Aber die Gläubigen müssen es gern von sich tun, wenn sie auf ihrem Weg zu Christus aufhält, wie einer eine lästige und unbequeme Last von den Schultern wirft, sobald er schnell an ein Ziel gelangen will. Wer dem Leben hier zu sehr verhaftet ist, richtet sein Leben zugrunde. Das heißt, er stürzt in den ewigen Tod, laut einem reformatorischen Kommentator. Jesus Christus macht uns in Johannes 12 klar, dass die Wahrheit des Weizenkorns auch uns betrifft. Nicht umsonst greift Paulus in seiner Ausführung zur Auferstehung in 1. Korinther 15 darauf zurück. Denn Christsein heißt, durch den Glauben ein Glied Christi zu sein, also konkret seinem Namen zu bekennen, mit Wort und Tat. Auch in einer Gesellschaft, wo es nicht cool ist, sei es in der Schule oder bei der Arbeit oder beim Verein oder zum Beispiel, wenn es WM ist, beim Public Viewing. Christsein heißt konkret mit ihm, mir ihm zu einem lebendigen Dankopfer darzustellen. Christsein heißt mit freiem Gewissen in diesem Leben wieder die Sünde und Teufel zu schreiten. Jünger zu sein und als Jünger zu wachsen heißt, unser Kreuz auf uns zu nehmen. In Galater 5, 22 wird es sehr verständlich ausgedrückt. Sogar wieder mit dem Bild des Fruchttragens, wie in Johannes 12. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Man könnte den letzten Begriff auch mit Selbstbeherrschung übersetzen. Das Wachsen als Jünger bedeutet ein Kampf gegen das eigene Fleisch, gegen die eigenen Begierden des Fleisches, gegen die Sünde, wie wir in Hebräer 12 ermutigt werden, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde. Ihr Trost ist, liebe Brüder und Schwestern, wir kämpfen nicht, um etwas zu verdienen. Wir können nicht anders, als um aus Dankbarkeit Gottes, Dankbarkeit Christus gegenüber unser Leben als lebendiges Dankopfer darzustellen. Ihm zu danken, der wie das Weizenkorn gestorben ist, der unser Wegen gelitten hat. Und zwar danken wir ihm dadurch, dass wir ihn und seine Ehre immer an die erste Stelle setzen. Christus Ehre zu erweisen, heißt, seinem Wort und nicht meinen eigenen Willen zu gehorchen. Im Gottesdienst, jetzt, in der Gemeinde, in der Familie, bei der Arbeit, in der Schule, zu Hause. Ihm sei Dank und Ehre und Herrlichkeit. Amen.